denke jetzt an unser Ostfriesland, da sind die Christen nicht zusammen, die sind jeder in ihren verschiedenen Häusern und machen ihre Arbeit. Haben wir es in Iserlohn doch gut, dass wir so einen Platz haben, wo wir am Samstagmorgen dann auch mal hinkommen können, ne? Ja, ich denke, wir sollen uns sehr freuen und sehr dankbar sein, dass es Orte gibt, wo Christen zusammenkommen können. Ich denke dabei an unsere Freunde im Irak zum Beispiel, ja auch Christen dort. Im Iran, im Tschad. Aber was machen diese Leute durch? Und die haben keinen solchen schönen, geheizten und sauberen und beleuchteten und mit aller möglichen Technik ausgerüsteten Saal. Und außerdem müssen sie noch damit rechnen, wenn sie zusammenkommen, dass da noch ein paar Spitzel zwischen ihnen sitzen, die jedes Wort mit wachen Ohren wahrnehmen und ihnen vielleicht eine Schlinge draus drehen. Ich erinnere mich so früher an die Zeiten in der glorreichen Deutschen Demokratischen Republik. Wenn ich dort predigte, dann hatte ich so mit den Brüdern dort verabredet, wenn ein Stasi-Mann dazwischen ist, dann geben sie mir ein bestimmtes Zeichen. Man durfte nämlich, wenn man aus dem Westen kam, begrüßen. Das war erlaubt. Und dann habe ich einmal eine ganze Stunde lang eine Begrüßung durchgeführt. Ich grüße euch aus Ostfriesland, Westdeutschland durfte man natürlich besser nicht sagen, mit folgendem Gotteswort, dann las ich das vor und dann begrüße ich euch damit. Ich habe immer das Wort begrüßen dazwischendurch gesagt. Da konnten sie mir nichts anhaben. Weiß nicht, es ist eine unangenehme Situation. Nicht für mich, ich bin ja wieder abgefahren, aber für die, die da bleiben sollten. Was haben wir das gut? Dass wir in einer so großen Freiheit, unangefochten, als Christen zusammenkommen können. Und jetzt erwartet ihr wahrscheinlich, wenn ihr vordenkt, dass ich sage, dann sollten wir es aber auch tun. Aber nein, solchen Zeigefinger werde ich nicht erheben, sondern einfach nur, wir haben es gut. Wir können Gott danken, dass wir in solchem Land leben, wo diese Freiheit noch herrscht. Wie lange wir diese Freiheit noch haben hier, wissen wir alle miteinander nicht, denn Schwestern und Brüder, garantiert ist das nicht. Wir haben gerade jetzt, wer aufmerksam die Geschehnisse verfolgt hat, mitbekommen, wie ein prominenter Bundespolitiker in eine Veranstaltung des Christi-Willen sehr böse und sehr harsch eingegriffen hat, sodass die abgesetzt werden musste. Er hat das also ganz groß öffentlich gemacht, obwohl er überhaupt kein Recht hatte. Was er sagte, war überempfindlich, Überreaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Das ist eine böse Sache. Die Medien sind sofort eingestiegen darauf, das passt dann ja auch alles. Vor allen Dingen, wenn es um Fundamentalisten geht. Der hat uns dann mit Stasi und Nazi verglichen. Prominenter Politiker, wenn es gegen Christen geht, dann darf man das offenbar heute. Wenn es gegen andere Politiker gegangen wäre, wäre sofort eine große Sauerei gewesen und die hätte vielleicht zurücktreten müssen, aber es waren ja nur Christen, ne? Die man da auf diese Weise beschimpft hat. Aber noch haben wir diese Freiheit und lass uns das ausnutzen. Jeder von uns hat kein Problem damit, einen Samstagvormittag rumzukriegen, ne? Man hat immer was zu tun und immer irgendwas, was einem Spaß macht und was wichtig ist, was notwendig ist und schlafen ist auch notwendig. Aber ihr seid hier und das finde ich toll. Lass uns beten. Vater, danke, dass du uns zusammengerufen hast und dass wir gekommen sind, dass wir kommen dürfen, niemand uns hindert, dass wir noch die Freiheit haben, dass wir ohne Konsequenzen hier sein dürfen und wieder nach Hause gehen dürfen, in unsere Wohnungen. Herr, und da bitten wir dich, schenk uns so viel Sehnsucht und Mut, diese Freiheit in rechter Weise auszukaufen, indem wir in deiner Gegenwart uns aufhalten, in Gemeinschaft der Geschwister, aber auch dein Evangelium weitersagen, verkündigen in der Dunkelheit dieser Weltstunde, in der wir sind. Und da bitten wir dich jetzt auch ganz besonders für die Jugendlichen, die hier ihre Besprechung durchführen, für den Einsatz, den sie tun wollen, um Menschen für dich zu gewinnen. Herr, segne sie und gib ihnen gute Gedanken von deinem Thron her. Amen. Gestern Abend haben wir etwas über die Bibel gehört. Das ist unser Thema. Ja, ich hätte auch über was anderes gesprochen, wenn ihr mich eingeladen hättet. Ach, ich habe das mit Absicht ein bisschen daneben gemacht. Ja, die Technik hat ja auch ihre Nücken, nicht? Das gibt dann so einen Hall. Gut, habe ich gestern Abend etwas über die Bibel erzählt, über die Entstehung der Bibel, über die Zusammensetzung der Bibel und so weiter. Viel wichtiger als das war mir allerdings mein persönliches Zeugnis. Ich liebe das Wort. Und wenn ihr davon ein bisschen empfunden habt, dann könnte es sein, und das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir alle ein bisschen infiziert werden, ein bisschen angesteckt werden, Gottes Wort zu lieben, Gottes Wort zu verstehen versuchen und es in unserem, wie heißt es von Maria? Maria aber hörte all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Dass wir die Worte Gottes, ja, es ist doch sehr problematisch hier. Dass wir die Worte Gottes in unserem Herzen bewegen. Gott sagt dem Volk Israel damals, wenn du auf dem Lager bist, wenn du auf dem Weg bist, wenn du, nicht, beweg das Wort Gottes in deinem Herzen. Tschüss. Lass deine Gedanken dieses Wort pflegen, immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Das ist Gottes Wort. Gott redet zu uns. Ich kenne Menschen, viele Menschen, die brennen darauf, die wünschen sich nichts sehnlicher, als dass Gott einmal zu ihnen redet. Wir haben eine Frage. Soll ich nach Australien auswandern oder nicht? Oder soll ich die Frieda heiraten oder nicht? Oder den Fritz? Nicht? Und wenn jetzt Gott sein Wort sagen würde, ich wüsste es definitiv von Gott, dann aber würde ich alles vergeben. Ihr lieben Schwestern und Brüder, wir haben Gottes Wort. Manchmal nicht in den Detailfragen unseres Lebens. Soll ich ein Volvo kaufen oder ein Passat oder VW oder was? Mazda? Da haben wir manchmal nicht die Antwort. Jedenfalls finden wir die nicht ohne weiteres in der Bibel. Aber wir haben in viel wesentlicheren Fragen Gottes Wort, authentisch Gottes Wort, das, was der große, heilige Schöpfer Gott zu diesen Themen zu sagen hat. Ist das nicht gewaltig gut? Sag mir bitte nicht, ich habe Gott lieb, wenn du sein Wort links liegen lässt. Stimmt nicht. Das ist jetzt, ach, ich kann schlecht rechnen. 48 Jahre her, da lernte ich meine Elfriede kennen. Elfriede ist eine Frau. Könnt ihr schon am Namen merken. Es ist die Frau. Ich lernte sie kennen. Wenn ich euch die Geschichte erzählen würde, tue ich nicht. Ihr würdet ja sagen, das ist ja impossible, unmöglich, so kann man doch nicht heiraten. Aber ich habe es getan und es war gut. Dann waren wir verlobt, übrigens sehr bald, nachdem wir uns ein paar Tage gekannt haben, waren wir verlobt, weil wir es von Gott wussten, das ist sie und das ist er. Nicht? Das wussten wir und deswegen, warum sollten wir uns nicht verloben? Ich war damals Lehrer in einem ganz kleinen Ort, so eine zweiklassige Schule, und sie wohnte in Leer in Ostfriesland. Jeden Morgen kam ein Brief von ihr, 6-mal die Woche. Der Postbote kam auf den Schulhof und schwenkte schon von Weitem den Brief. Das war ihm so absonderlich, dass er jeden Morgen einen Brief kam. Manchmal kam kein Brief, dann kam der Postbote trotzdem auf den Schulhof. Und sagte, Herr Grabe, seien Sie nicht traurig, morgen kommen 2. So als wenn er das zu verantworten hätte oder als wenn das sein Ding wäre. Ne? Und am nächsten Tag war er glücklich, kann man gar nicht sagen, wie mit seinen 2 Briefen. So war das damals. Und das waren seitenlange Briefe. Ich habe die nicht auf dem Schulhof aufgemacht. Ich habe die zu mir in die Tasche gesteckt. Dann habe ich meinen Unterricht weitergemacht, stolz wie ein König natürlich. Man ist ja ein Held, wenn man so einen Brief in der Tasche hat. Wenn ich dann nach Hause kam, dann habe ich ihn aufgemacht. Gelesen. Nochmal gelesen. Nochmal gelesen. Und dann habe ich ihn weggelegt. Dann habe ich mir mein Essen gemacht, so ein Junggesellenessen war nicht doll. Ich hatte da nicht so ein Faible dafür, mir groß Essen zu machen. Haferflocken, irgendwas. Und wenn ich dann bei Tisch saß, dann habe ich mir erstmal den Brief geschnappt und habe ihn nochmal gelesen. Warum? Weltbewegende Erkenntnisse steckten da ja gar nicht drin. Also sie war kein Einstein, der mal gerade eben so die Relativitätstheorie im Brief mir dargelegt hat oder so etwas. Aber es war sie, es war ihr Herz, es war das, was sie mir zu sagen hatte, persönlich. Und ich wollte sie doch mehr kennenlernen, ich kannte sie ja kaum. Ich wollte wissen, was sie denkt, wie sie empfindet, wie sie so tickt. Und deswegen habe ich die Briefe und abends, wenn ich dann schlafen ging, habe ich sie extra nochmal gelesen. Seht ihr? Und dann den Brief von gestern und den Brief von vorgestern, weil ich sie lieb hatte. Stellt euch einmal vor, die Briefe wären gekommen, ich hätte einen Blick drauf geworfen, auch wieder dasselbe, weg. Ne? Dann hättet ihr mir prognostiziert, mein lieber Freund, heiratet lieber nicht, das ist nicht dicke mit euch. Ne? Ja, aber jetzt bitte, wir haben die Bibel. Unser Problem ist vielleicht, dass diese Bibel dick ist. Ich sagte gestern, die Ausgabe, die ich gestern da hatte, hatte ungefähr 1100 Seiten. Manche Ausgaben haben noch mehr Seiten, je nachdem, wie groß das gedruckt ist und so weiter. Und das ist ganz schön viel. Aber ich sage euch, je fleißiger wir in der Bibel lesen, umso dünner wird das Buch. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo die Bibel ganz dünn ist, wo ich von vorne bis hinten weiß, ach ja, da 1. Könige 17 steht das, 2. Samuel sowieso steht das. Man weiß, dass man, es hat so eine Gesamtschau. Und dann gibt es Zeiten in meinem Leben, wo die Bibel so dick ist. Seht ihr? Schier unüberwindlich, dieses Buch. Je mehr wir drin lesen, je mehr wir drin zu Hause sind, umso heimischer werden wir in diesem Buch. Was steht in der Bibel drin? Was ist der Inhalt der Bibel? Oder man kann sagen, wovon handelt die Bibel? Wovon? Sind eigentlich 3 Punkte, nur 3 Themen, 3 große Themen. Das erste Thema ist die Geschichte der Welt von Anfang bis Ende. Ist natürlich ein Thema, nicht? Es gibt viele Geschichtsbücher. Ich habe mal während des Studiums wahlweise mich eingeschrieben bei den Historikern, habe ich euch schnell wieder aufgegeben, das war mir doch, ich dachte, die Geschichte ist interessant, aber wenn du dann so nur ein Jahrzehnt aus dem 14. Jahrhundert durchkaust, wer weiß wie lange, nicht? hängt jetzt in Ohren aus, ist nichts, war nichts für mich. Hier die Geschichte der Welt von Anfang bis Ende, von Anfang, das will ich ja noch, ist ja noch leicht. Naja, so leicht auch wieder nicht, wenn ich an den großen Streit Evolution oder Schöpfung denke, dann merkt man, dass das auch schon seine Schwierigkeiten hat. Aber immerhin, die Bibel fängt an mit dem einfachen Wort. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang. Die Schöpfung von Himmel und Erde ist der Anfang des Berichtes. Mit all den Hochs und Tiefs und was es alles so gibt. Alles wird uns dargestellt, nicht von der ganzen Welt. Amerika zum Beispiel war ja bis Kolumbus überhaupt nicht im Fokus der westlichen Welt, nicht wahr? Und dass es Japan gibt, wusste man auch nicht. War auch nicht interessant, steht auch nichts von drin. Nur, dass Gott es geschaffen hat. Der Hauptpunkt ist das, was sich im, heute sagt man, vorderen Orient abspielt, weil es um Israel geht. Israel ist doch etwas Besonderes in der Bibel. Gottes Volk, das heilige Land, Eretz Israel. Gott hat legt immer wieder unseren Blick auf dieses kleine, ist ja ein winzig kleines Stückchen, wenn wir auf dem Globus gucken, wo ist Israel zu finden, nicht? Kann man ja nicht mal mit dem Finger, da steht ja noch rechts und links über, nicht? So klein ist das. Aber es ist für Gott sehr wichtig. Warum? Weil Gott von diesem Land sagt, es ist mein Land. Im Propheten Sahaja steht mein Land. Da heißt es auch das heilige Land oder das Land der Zierde. Luther übersetzt das köstliche Land. Das ist Israel. Und um dieses Stückchen Erde und um die Beziehung der übrigen Völker zu diesem Stückchen Erde geht es im Wesentlichen in der Bibel. Wie stehen die Völker zu Israel? Das Römische Reich, die vier großen Weltreiche, die es im Laufe der Geschichte gab, alle kommen sie mit der Zeit vor, aber immer in Beziehung auf Israel. Soweit können uns die gute Geschichtsbücher ja auch noch helfen. Das kann man ja auch nachlesen in der profanen Geschichte. Schwieriger wird es schon, wenn es um die Zukunft geht. Da müssen sie ja passen, nicht? Es gab eine Zeit, ich erinnere mich, als ich so nach dem Zweiten Weltkrieg ging ich ja zur Schule, ich bin Jahrgang 34, da hat man uns dann beigebracht, als dann Hitler zu Ende war, die Wissenschaft wird eine neue Erde aufbauen. Ich kann euch ja sagen, wie wissenschaftsgläubig man damals war. Die Wissenschaft kriegt das schon raus, die Wissenschaft. Bald wird es keine Seuche mehr geben, keinen Hunger auf der Welt, die Wissenschaft macht das schon. Nur heute ist man ja sehr in dieser Euphorie sehr abgekühlt. Ne? Die Atomwissenschaft, damals war das ja überhaupt der Knüller. Jetzt haben wir Energie ohne Abgase, ohne Umweltverschmutzung. Jetzt haben wir Energie, die Hülle und Fülle. Wir können also verpulvern, was wir wollen. Ist genug da. Bis man dann dahinter kam, Mensch, Tschernobyl war aber nicht lustig. Ne? Da war es denn so. Eins nach dem anderen bröckelte so weg. Die Bibel ist da sehr nüchtern. Die Bibel setzt überhaupt nicht auf Wissenschaft. Obwohl der Bibel bewusst ist, dass es Wissenschaft gibt. Aber sie setzt nicht darauf. Sie setzt auch nicht auf Demokratie oder Humanität oder Humanismus. Sie weiß, solange Menschen da beteiligt sind, Adams Kinder, kann aus der ganzen Geschichte nichts endgültig Gutes hervorkommen. Und das zeigt uns die Bibel mit großer Deutlichkeit. Und sagt, das ist ja sehr, sehr hoffnungslos. Nein, es ist nicht hoffnungslos. Weil die Bibel etwas verkündigt, etwas bietet, was niemand bieten kann sonst. Wenn ich sage niemand, dann meine ich das ernst. Und das ist eine Zukunft für diese Welt. Eine herrliche Zukunft für diese Welt. Da heißt es einmal aus dem Munde Jesu, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Und zwar in einer Weise, die dann sehr ausführlich an verschiedenen Stellen ausgeführt wird. Keine Träne, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod mehr. Krankheit schon gar nicht. Das werden wir nicht der Wissenschaft zu verdanken haben, dem Fortschritt, sondern das werden wir einzig und allein dem zu verdanken haben, der Schöpfer, Erhalter und Wiederhersteller ist. Gott ist der Wiederhersteller. Wenn ich so Kapitel wie Jesaja 11 lese oder viele andere Stellen, wo von dem künftigen Friedensreich Jesu hier auf der Erde die Rede ist. Ihr kennt das alle, Wolf und Lamm werden miteinander weiden. Und das Kind, der kleine Knabe wird am Loch der Otter spielen. Na, ne? Das ist doch aber gefährlich. Nein, das ist nicht gefährlich. Wenn Gott seine Schöpfung erneuert, wenn er Tod und Leid aus dieser Erde herausnimmt. Das ist die Zukunft, aber es geht ja noch weiter. Der äußerste Rahmen wird gespannt. In 1. Korinther 15 heißt es, dann wird Gott sein alles in allem. Wenn der Tod weggetan wird, kein Tod mehr sein wird, dann wird Gott sein alles in allem. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen bei Weitem. Was bedeutet das? Gott alles in allem. Hört dann meine Individualität auf? Bin ich dann nicht mehr ich? Bin ich Teil von Gott in ihm aufgegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist unser Kopf zu klein für. Da müssen wir uns auch gar nicht mühen. Da werden wir immer zu kleinen, dummen Ergebnissen kommen, die aber nicht an die Wahrheit heranreichen. Aber Gott zeigt uns, wie gesagt, vor Grundlegung der Welt, seine Gedanken in dem Wort bis hin in die Ausläufer. Wenn ich jetzt sage, der Ewigkeit, dann bin ich auch schon wieder falsch. Denn es wird keine Zeit mehr sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Nicht? Eine Existenz ohne Zeit ist für unseren Erfahrungsbereich, in dem wir so leben, den wir so mitbekommen haben, unmöglich. Bei uns ist immer vorher, nachher. Nicht? So, irgendwas war damals und irgendwas das wird in Zukunft sein. Aber es vor Beginn der Schöpfung und wenn Gott alles in allem ist, gibt es keine Zeit mehr. Kann man sich nicht vorstellen. Wir sind in dieses Denken, in dieses Wissen hineingesetzt worden. Es gibt Raum und Zeit und Materie. Und wenn das alles aufgehoben sein wird, du, das kann ich mir nicht vorstellen, aber es wird noch spannend, um es mal so zu sagen. Es wird noch spannend und davon berichtet uns die Bibel. Anfang und Ende, Protos und Eschatos, das sind die Eckpunkte. Und dazwischen finden wir alles, was wir wissen müssen, in Gottes Wort. Was ist eigentlich mit den anderen Religionen? Es gibt ja viele Religionen auf der Welt. Wenn ihr jetzt erwartet, dass ich eine Tirade von lächerlich machen und so weiter hier über andere Religionen ausgieße, dann täuscht ihr euch. Ich habe Respekt vor jeder Religion. Ich glaube, dass viele Anhänger des Islam oder des Buddhismus oder wen wir auch immer nennen wollen, es sehr ernst meinen und sehr aufrichtige Leute sind. Und es liegt mir weit fern, über sie zu polemisieren. Wir müssen sie nur ernst nehmen. Sie haben keine Antwort. Oder findet ihr tatsächlich, dass die Sache mit dem Karma und der Seelenwanderung und dem Nirvana eine Antwort ist? Die Frage ist ja immer eine Frage, und da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt. Die Frage war, wovon handelt die Bibel? Die Frage ist ja immer wieder, was ist mit der Schuld? Schuld kann nicht ungesühnt bleiben. Und auf diese Frage gibt keine Religion eine auch nur einigermaßen hinreichende Antwort. Ich will euch jetzt nicht langweilen, damit die Antwort aufzuzählen, die zum Beispiel der Islam gibt. Ist eine triste Antwort. Sie haben keine Antwort. Es gibt keine Religion, die eine schlüssige Antwort auf die Frage nach der Schuld gibt. Und ohne die Schuldfrage lösen zu können, können wir auch keine Zukunft denken. Es muss darüber gehandelt werden. Die Zukunft könnte nur Verurteilung sein. Schuld kann nicht ungesühnt bleiben. Und da bin ich so dankbar, dass Gottes Wort, dass die Bibel uns den Weg weist. Zweitens, sie zeigt uns den Heilsplan Gottes. Zu Weihnachten haben wir es gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesungen habt. Ich habe es nicht gesungen, aber vielleicht hast du es gesungen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist schlichtweg die Heilsbotschaft. Einerseits die Welt ging verloren, andererseits der Heiland ist gekommen. Das führt die Bibel von Anfang bis Ende aus. Adam sündigt. Adam muss wenigstens anfänglich die Folgen der Sünde erfahren, indem er aus dem schönen Garten herausgetrieben wird, aus seiner Existenz, in der er sich so wohl gefühlt hat, wo es gut war, wo er eine Aufgabe hatte, einen Auftrag hatte, wo er keine Not kannte, wo er in Einklang mit seinem Schöpfer war. Sein Gewissen war frei, große Freude, großer Friede und dann noch die schöne Eva. Ne? Ja, ich meine, entschuldige bitte, das war doch gut, oder? Jetzt musste er diese Situation verlassen, wegen seiner Schuld. Kriegt dann gesagt, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. Nicht so gut, ne? Und die Sünde hat Macht über ihn gewonnen. Die Sünde lagert vor deiner Tür und nach dir hat sie verlangen. Und Adam ist unter die Macht der Sünde gekommen. Er musste sündigen. Er wollte vielleicht gar nicht, aber er musste. Wie oft sind Menschen zu mir gekommen, heulend. Ich wollte das doch nicht. Aber dann kam das so, dann habe ich zugeschlagen. Jetzt liegt er im Krankenhaus oder weiß ich was, ne? Ich wollte das nicht. Kinder sagen es immer wieder, Mama, ich wollte das doch nicht. Glaube ich Ihnen. Aber wir Menschen sind als Adams Kinder unter die Macht der Sünde geraten. Mit der Konsequenz Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wobei Tod in der Bibel nicht aufhörende Existenz bedeutet. Man will ja immerhin noch, naja, nicht so gut, aber immerhin, ne? Und dann ist eben ausfertig. Sondern Tod bedeutet weiter existieren im Bewusstsein, dass die Schuld auf mir lastet und ich kann sie dann nie mehr gut machen. Schreckliche Situation. Schreckliche Situation. Die Bibel spricht von Hölle. Übrigens wird es heute in der Theologie ja wegdiskutiert. Hölle muss man nicht drüber reden, gibt es nicht. Ist nur eine Ausgeburt der mittelalterlichen Mönche. Du, niemand hat so oft von der Hölle geredet wie unser Herr Jesus in seinen Reden. Guck's mal nach. Braucht nur eine Konkordanz zu nehmen unter Hölle. Und dann wisst ihr, wer am meisten in der Bibel und wo es am häufigsten vorkommt, mit den Reden Jesu. Und der wusste, wovon er redet. Er war ja gekommen, um es deutlich zu sagen, damit wir da nicht hin müssen. Und deswegen hat er davor gewarnt. Und es war ein wesentlicher Bestandteil seiner Botschaft zu sagen, Leute, so wie ihr seid, seid ihr direkt auf dem Weg zur Hölle. In die ewige Gottverlassenheit. Bevor Gott die Welt schuf, da steht immer diese merkwürdige Wendung vor Grundlegung der Welt oder ehe denn der Welt grundgelegt war. Dieses Grundlegung, das griechische Wort, das da steht, ist ein merkwürdiges Wort. Das, wenn man es richtig übersetzt, wörtlich übersetzt, heißt es Niederwurf. Ich habe mal einen Architekten darüber sprechen hören, über dieses Wort. Er sagte, das ist doch ganz einfach. Bevor ein Architekt ein Haus plant, macht er eine Skizze. Das ist das Erste, so ein Niederwurf. Der wirft das auf ein Blatt Papier, das sind seine Gedanken, und dann spricht das mit dem Bauherrn durch und so weiter, was dann so passiert. Bevor Gott seinen Schöpfungsplan so bei sich selbst skizziert hat, war ihm die Möglichkeit bewusst, wenn ich einen Menschen schaffe, der ein selbstverantwortlich leben kann, ja, Entscheidungen fällen kann, dann ist auch möglich, dass er sich gegen Gott entscheidet. Das war Gott völlig klar. Und deswegen hat er, bevor er den Adam schuf, den Garanten bestellt, der in dem Fall ja, ins Mittel springen würde. Also Gott hat den Adam nicht, so wie es Goethe mal ein bisschen resigniert sagt, du lässt den Armen schuldig werden. Gott, du hast selbst Schuld. Ne? Nein, nein, Gott hat nicht selbst Schuld. Gott hat mit dem Adam auch das Lamm von Grundlegung der Welt, so wird Jesus einmal genannt, das Lamm von Grundlegung der Welt bestellt. Nicht geschaffen. Jesus ist nicht geschaffen. Jesus ist Gott, Mensch, der später dann Mensch wurde. Er war aber schon, einmal sagt er, ehe denn Abraham war, bin ich. Er war schon existent, sodass wir in Kolosser 1 lesen, durch ihn, durch den Sohn, sind alle Dinge geschaffen und für ihn sind alle Dinge geschaffen und zu ihm hin. Er ist der Schöpfer. Durch ihn hat Gott, der Vater, Himmel und Erde geschaffen. Er ist Gott in Raum und Zeit und Materie. Längst bevor Gott Himmel und Erde überhaupt ins Dasein gerufen hat. Da konnte nicht mehr viel schief gehen, ne? Der Adam musste sich nicht gegen Gott entscheiden, aber er konnte sich gegen Gott entscheiden und er hat es auch getan, leider. Und wir als Adams Kinder, alle Nachkommen Adams, nicht, wir haben dieses unter der Herrschaft der Sünde sein als ein böses Erbteil von Adam mitbekommen. Aber Gott hat von Anfang an, vor Anfang an, kann man sagen, bevor er, ich sage es mal menschlich, dieses Risiko einging, den Adam da zu etablieren, hat Gott schon vorgesorgt. Und wenn der Adam sich falsch entscheiden würde, und wenn der Adam unter die Herrschaft der Sünde geraten würde, dann würde es einen Heiland geben. Und so vergingen die Jahre, die Jahrhunderte, tausend, 2.000, 3.000, 4.000 Jahre. Als die Zeit erfüllt war, heißt es in Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Gott wird Mensch auf dieser Erde und nimmt die Sünde der Welt auf sich. Erinnert euch bitte an Johannes den Täufer, der sieht das erste Mal Jesus da gehen und durch den Geist Gottes erleuchtet wird ihm klar, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das war noch gut 3 Jahre vor dem Kreuz von Golgatha. Da war Johannes da sofort, das ist er, das ist Gott, der Mensch geworden ist. Das ist der, der sich selbst erniedrigt hat in die Gestalt eines Menschen. Denkt an Philipper 2, da steht das, der sich selbst zu nichts macht und wurde dem Menschen gleich. Ne? Um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Das ist die Zentralbotschaft der Bibel, kann man sagen, der Heilsplan Gottes. 2000 Jahre vor Christi Geburt etwa lebte in Ur in Chaldea. Chaldea, ich sage mal auf Deutsch, im Irak heute. Es war eine Handelsstadt, reiche Handelsstadt Ur. Da wohnte ein Mensch, Abraham. Junger Mann. Gott liebt junge Leute, die Alten. Er liebt auch die Alten, Gott sei Dank. Diesen Abraham sprach er an und sagte, Abraham, geh aus deiner, ihr kennt das alle, aus deiner Freundschaft, aus deinem Vaterland, aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der Abraham ging, für mich unvorstellbar, der ging. Irgendwie muss Gottes Anrede an ihn so überwältigend gewesen sein, dass er alles stehen und liegen ließ und ging. Und ihr müsst denken, Abraham kannte doch Gott so gut wie kaum. Der hat keine Bibel, keinen Pastor, keine Kirche, kein Kraftwerk, gar nichts sowas. Nicht? Der lebte mitten unter einer extrem heidnischen Bevölkerung. Aber Gott sprach ihn an. Und überwältigt von der Herrlichkeit Gottes, von der Kraft seines Wortes, ging er. Nun, er war kein armer Mensch, er war reich. Und er ging. Und er ging Richtung Westen. Man könnte sagen, bis es nicht mehr weiterging. Da war nicht das Mittelmeer irgendwann. Nachdem er ungefähr 2000 Kilometer marschiert war, kam er in dem heutigen Israel an. Und Gott sagte, und das ist das Land, und hier bleib. Seht ihr, und mit Abraham machte Gott einen Bund und sagte, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Deine Nachkommenschaft wird wie der Sand des Meeres und wie die Sterne des Himmels sein. Ganz schön viel, ne? Und alle Geschlechter der Erde werden gesegnet werden. Und der Sohn von Abraham, der ja, wie ihr alle wisst, sehr, sehr lange auf sich warten ließ, ne? Das war eine Gedulds- und Glaubensprobe für Vater Abraham, aber Abraham hat seinen Glauben behalten. Der hat geglaubt, jawohl, wenn Gott das sagt, egal, ne? Schließlich war er fast 100. Und er sagte, wenn Gott das sagt, ist egal. Alter Knabe, nicht? Ja. Und dann wurde der Isaak geboren. Und der Isaak hatte zwei Söhne, deren Nachkommen heute noch existieren. Esau und Jakob. Jakob, der später den Namen Israel von Gott selbst verliehen bekam. Und mit Jakob und seinen 12 Söhnen dann wieder entstand das 12-stämmige Volk Israel. Und dieses 12-stämmige Volk Israel hat Gott praktisch adoptiert als sein Volk. Hat ihm viel wenig Freude gemacht, viel Kummer gemacht. Israel, Gott hat dem Volk Israel sein Gesetz gegeben, aber dieses Gesetz haben sie zusammengenommen, keine 100 Jahre die ganze Geschichte hindurch wirklich gehalten. Wenn ihr mal so die Bücher Richter, Samuel, Richter, Könige, Chroniker lest, das zum Beispiel das Passafest, das wurde überhaupt nicht mehr gefeiert. Überhaupt, das wurde nur ein paar Mal gefeiert in Wirklichkeit. 10, 20 Mal, dann war zu Ende. Die hatten am Ende nicht mal mehr das Gesetz, das Gott dem Mose gegeben hat. Da war ein frommer König in Israel, der wollte den Tempel renovieren, den Salomo damals gebaut hatte. Und unter dem Schutt fanden sie ein Buch. War natürlich eine Sensation. Heute liegen überall Bücher rum, aber damals war das ja Seltenheit, ne? Und dann hat der König seine schlauen Ratgeber zusammengerufen und gesagt, was ist das für ein Buch? Und ein Priester gab es noch. Also die Kaste, die ist auch noch da, wenn es kein Buch mehr gibt. Die ist immer da, ohne Gott. Und der sagte mich, das König gratuliere. Ein archäologischer Fund ersten Ranges. Es ist das Gesetz, das Gott damals dem Mose gegeben hat. Dieser König war wirklich fromm. Der hat gesagt, vorlesen. Er hat sich das vorlesen lassen. Und als er denn so angefangen war mit Lesen, so gleich den Anfang, da ist dem Himmel Angst geworden. Das ist ja Gottes Gebot und das war unter Schutt verbuddelt. Muss man vorstellen, nicht? Vielleicht ist auch mancher Christ, bei dem die Bibel unter allen möglichen Schutt verbuddelt ist. Vielleicht unter Schutt von Sorgen und Ärger und Angst und Begierden und weiß ich was, nicht? Der hat das ausgebuddelt, hat gelesen, sich vorlesen lassen und hat Buße getan. Nicht nur er selbst, sondern hat im ganzen Volk eine riesen Session angeordnet mit Buße tun und nicht essen und fasten und so weiter. Und haben sie gesagt, und jetzt wollen wir wieder anfangen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, zu hören und zu tun. Und eine tolle Sache, aber beschämend doch eigentlich nicht. Gott hat ihnen sein Gesetz gegeben und die hatten das irgendwo unterm Schutt. Ne? Da war mal Pfeiler zusammengefallen oder ein Dach gestürzt, ich weiß nicht, was da war. Und da lag das dort runter und da hat sich auch kein Hahn drum gekräht. Ne? So sah das in Israel aus. Und zur Zeit des Herrn Jesus war es ein bisschen anders. Da stimmten die Formen ziemlich gut. Wir haben die Feste gefeiert und alles ganz schön und so. Aber der Heilige Geist war nicht bei ihnen. Sie taten das rein so routinemäßig. Und in die Situation wurde Herr Jesus in Bethlehem als kleines Kind geboren, wuchs dann auf und ging den Weg nach Golgatha. Das war, wozu er gekommen war. Letztendlich all die Wunder und Zeichen und wunderschönen Geschichten, Predigten, die wir von ihm haben, sind nur ein Vorspiel, ein Prolog zu dem großen Werk, das dort geschehen ist. Wo Gott, so sagt es der Kolosserbrief, in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Ist das nicht gewaltig? Den Adam mit seinen Kindern. Komm, ich rechne euch die Übertretung, die Sünde nicht zu, heißt es im 2. Korintherbrief. Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu, sodass jeder, der will, der das haben will, auch da ist der freie Wille noch nicht ausgeschaltet, so wenig wie er bei Adam ausgeschaltet war, jeder, der will, Vergebung und Reinigung und Befreiung von der Sünde empfangen. Das ist das große Thema der Bibel. Gott hat auch vor Golgatha Menschen Sünde vergeben. Der David hat ja doch auch tolle Sachen gemacht. Habt ihr das mal gelesen? Da muss man sich manchmal wundern. So ein heiliger König mit so vielen Marotten, nicht? Manchmal ganz schön harte Sachen. Und Gott hat ihm vergeben. Was David hatte, das war nämlich Folgendes. Er ließ sich von Gott sagen. Wenn Gott ihm sagte, du, das war Sünde. Dann hat David gesagt, du hast recht. Er hat seine Sünde bekannt, hat geheult, hat gesagt, Gott, vergib mir. Und Gott hat vergeben. Wir kennen die Psalmen, diese sogenannten Bußpsalmen, nicht? Als ich es verschweigen wollte, verschmachtete mein Gebein in mir durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Da bekannte ich dir meine Sünden und verhehlte dir meine Übertretungen nicht. Und du vergabst mir. Schön, nicht? Und dann jubelt er, glückselig das Volk, dem die Sünden vergeben sind. Aber wenn Gott dem Abraham und dem Elia und dem Mose und all den Frommen des Alten Testamentes seine Sünden, ihre Sünden vergibt, dann tut er das auf Kredit. Wusstet ihr das schon? Es war ja noch keine Gegenleistung dafür da. Er tat es auf Kredit. Deswegen schreibt Römer 3, dass der Herr Jesus zur Sünde gemacht wurde, zum Gnadenstuhl gemacht wurde, damit Gott gerecht sei und wir gerechtfertigt werden können. Gottes Gerechtigkeit wurde an der Stelle sanktioniert, sage ich einmal. Da kam es, da wurde bezahlt, was Gott im Voraus dem Abraham und dem David und wie sie alle hießen, geschenkt hat. Wenn Herr Jesus den Weg nach Golgatha nicht gegangen wäre, ich sage das nur hypothetisch, er ist ihn gegangen, dann hätte Gott diese Vergebung wieder zurücknehmen müssen, weil keine Rechtsgrundlage bestand. Gott ist gerecht. Und da ist ja auch noch der Gegenspieler, der Satan. Und auch dem gegenüber ist Gott gerecht. Man soll es nicht glauben, aber Gott ist nun mal gerecht. Wenn der Satan seine Forderungen stellt, der Hans-Peter, das bin ich, Hans-Peter hat gesündigt, dann kann Gott rechtens sagen, ja, aber dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn der Teufel mir vorhält, Hans-Peter, du hast gesündigt, dann sage ich, ja, tut mir auch sehr leid, aber dafür ist mein Heiland gestorben. Als wir Kinder waren, lernten wir ein Gedicht, das hieß, über ein Gebet, deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Und das ist genau wahr. Es besteht ein Rechtsgrund für Vergebung, seit unser Herr Jesus am Kreuz unsere Sünde gesühnt hat. 1. Johannes 1, Vers 9, dieser große Vers, den wir bitte, bitte alle auswendig lernen sollen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Es ist ein Akt der Gerechtigkeit Gottes, dass er uns unsere Sünden vergibt. Das ist nicht gewaltig gut? Das ist einerseits natürlich Gnade und Geschenk und die ganze Sache mit Jesus ist eine wunderbare Gnade Gottes, aber es ist auch ein Akt der Gerechtigkeit Gottes. Die Sünde ist bezahlt. Alle Sünde. Und wenn ich mit der Sünde zu Gott komme und sage, Herr, ich habe gesündigt, dann sagt Gott, ja, aber dafür ist Jesus gestorben. Und dann darf ich es annehmen und glauben. Und seht ihr, und das ist eigentlich die Botschaft, die wir hören sollen. Manche Leute sagen ja, die Bibel ist kein Naturkundebuch oder kein Physikbuch, kein Chemiebuch. Darüber werden wir gleich noch einen Takt zu sprechen haben, ob das wirklich stimmt. Aber die Hauptsache ist nicht die Diskussion Evolution oder Schöpfung oder die Diskussion, ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel, war ja früher mal nicht im Mittelalter so ein Ding, wo man sich die Köpfe um heiß redete, sondern worum es geht in Wirklichkeit ist, dass verlorene Menschen gerettet werden können. Einerseits und andererseits, dass Gott mit seinem Volk Israel noch fantastische Pläne hat. Heute lese ich viel in der Zeitung von Israel, der Herr Olmert heißt, der gute Ministerpräsident Yanni, der, entschuldigt bitte, ich bin kein Zensor von Politikern, aber ich habe so den Eindruck, der Junge weiß auch nicht genau, was er machen muss. Nicht? Der nudelt sich hier so durch und da Kompromiss und jetzt sind sie schon am Nachdenken, ob sie nicht Jerusalem wieder abgeben wollen und nicht, da ist ein bisschen merkwürdig. Aber wart die Zeit ab. Gott hat ein scharfes Auge auf dieses Volk und auf dieses Land und auf die heilige Stadt, von der unser Herr Jesus einmal gesagt hat, Jerusalem ist des großen Königs Stadt. Und da meint er nicht David oder Salomo, da meint er den kommenden König. Jerusalem wird noch einmal eine ganz bedeutende Rolle auf dieser Erde spielen. So sagt es uns Gottes Wort. Ich freue mich darüber. Wisst ihr, so kann man ohne Panik sich abends schlafen legen. Überhaupt ohne Panik abends schlafen legen. Mein persönliches Leben, mein vermurkstes Ostfriesenleben, es ist nicht viel dran, aber ist in Gottes Hand, ist in Jesus gut geborgen. Halleluja, ich bin so froh. Den Heiland habe. Aber auch das Leben der Völker und das Leben Israels ist in Gottes Hand. Und er kommt. Jesus kommt wieder. Habt ihr im Glaubensbekenntnis, apostolischen Glaubensbekenntnis gelernt, von dannen er kommen wird. Du, und da ist der Himmel mit gemeint, wo er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Was macht der Jesus eigentlich im Himmel? Soll ich mir sagen? Wollt ihr es wissen? Er betet für uns. für dich und mich. Der sieht jeden Einzelnen. Sagt, das geht doch gar nicht. Mensch, das gibt auf der Erde einige 100 Millionen Christen. Wie kann er denn jeden Einzelnen sehen? Ja, habe ich früher auch gedacht, als ich noch ein bisschen dummer war als jetzt. Seit ich einen PC habe und weiß, wie viele Informationen da im Bruchteil einer Sekunde verarbeitet werden können, habe ich dieses Problem nicht mehr. Mein Gott hat einen größeren Kopf als mein PC. Glaubt ihr das? Und er kann jedes einzelne seiner 100 Millionen Kinder, sofort sind sie ihm präsent. Und wenn einer von ihnen oder eine von ihnen weint, dann weiß er sofort, warum und wie er sie trösten kann. Ist das nicht gut? Als ich Kind war, habe ich immer gedacht, naja, ich glaube das ja, weil meine Eltern das sagen, aber kann ja eigentlich nicht. Ne? Aber heute, ja, man wird älter und lernt dazu, nicht? Kein Problem mehr. Liebt uns. Also so ein großes Herz. Und entschuldigt, ich sage das mit Respekt, so einen großen Kopf. Da passen wir alle in sein Gedächtnis und in seine fürsorgende Liebe. Nein, Gott liebt uns individuell, nicht nur so en bloc. Nicht? Das ist schön. Das sagt uns Gottes Wort. Ich habe gesagt, drei wesentliche Inhalte. Jetzt kommt der größte. Gibt es noch Größeres als den Heilsplan Gottes für uns verlorene Sünder? Ja. Jesus. Der Jesus sagt einmal, forscht in den Schriften. Ihr glaubt, ihr habt das ewige Leben darin? Ja. Sie zeugen von mir und er ist das ewige Leben. Die Bibel zeugt von Jesus. Ich habe mal, als ich jung war, sehr jung war, einen Prediger gehört, der sagte, jedes Blatt der Bibel spricht von Jesus. Da habe ich gedacht, jedes Blatt? Ne. Ja, ein paar, die Evangelien, die sprechen von Jesus. Und wenn der Paulus einen Brief schreibt, oder Johannes oder Petrus, sprechen von Jesus. Das war ja ihr großes Thema. Aber es gibt auch viele Blätter. Ich meine, wenn ich so eine Bibel nehme, da ist so viel Neues Testament, so viel Altes Testament. Oder was steht denn da von Jesus? Heute weiß ich, dass diese Aussage richtig ist. Jedes Blatt. Gleich am Anfang, als Adam gesündigt hatte und aus dem Paradies musste und seine liebe Frau, die Eva, todtraurig war, da sagte Gott ihnen, aber da kommt einer, der der Schlange den Kopf zertritt. An wen dachte er da? Wen hat Gott da vorhergesagt? Den Schlangenkopfzertreter, Jesus, der Sieger über den Teufel. Boah, was gleich zu Anfang. Und so geht das immer, immer, immer weiter. Da gibt es die Geschichte von der ehernen Schlange. Zuerst denken wir, ihr kennt die Geschichte, wo die da in der Wüste gemotzt haben, gemosert gegen Mose und Gott. Und dann schickte Gott so kleine, feurige Schlangen, so seraphisch, die da. Die bissen und die Leute starben daran. Sicher mit Schmerzen. Und dann haben sie zu Mose geschrien und da war Mose auf einmal wieder ganz wichtig. Nicht? Und Mose betete und Gott sagte, nimm dir ein Holz, mach eine Schlange aus Erz, Kupfererz war das, und häng sie an das Holz und jeder, der die Schlange ansieht, wird gerettet. Nun, ich glaube, die haben da nicht einen Kunstschmied beauftragt, eine schöne Schlange zu machen, wunderbar stilistisch, einwandfrei, sondern die haben irgendwann eine Wurst aus Kupfer da an den Pfahl gehängt. Da muss sie ja schnell gehen. Die Leute starben drüber. Es geht nicht so, manchmal nicht so um schön. Bei der Evangelisation auch nicht. Ne? Die Leute sterben drüber. Mose hat das da aufgebaut, hat selbst keine Ahnung, was er da tat. Dann kamen die Leute und geguckt und dann wurden sie gesund. Als der Herr Jesus dieses ernste Nachtgespräch mit Nikodemus führte, da sagte er, gleich wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Nikodemus hat das nicht verstanden. Aber wir dürfen es verstehen. Da hing er für uns, sagt Galater, also 2. Korinther 5, Vers 21, für uns zur Sünde gemacht, die Schlange in Person. Die Schlange ist ein Bild für den Teufel. Die Sünde in Person hängt da am Kreuz. Und Gott hat ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Boah, was? Da sehen wir im Alten Testament in der Schlange am Kreuz, am Holz, Jesus am Kreuz. Und das hat Gott unkommentiert geschehen lassen. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, werden sie es wissen. Gott hat ja einen langen Atem. Oder denkt an das Passahlamm. Das Passahlamm. Das Lamm, das der Welt Sünde trägt, das geschlachtet wurde. Das Blut wurde an die Pfosten und die Oberschwelle der Türen gestrichen. Und Gott sagt, wenn ich das Blut sehe, gehe ich an ihnen vorüber und es wird kein Verderben bei ihnen sein. Geborgen hinter dem Blut. Nun, da kann man doch bloß jubeln und jauchzen und sagen, ja, da ist vom Blut Jesu vorbildlich die Rede. So könnten wir durch die ganze Bibel gehen. Durch die ganze, da gibt es ein Buch in der Bibel, ich weiß nicht, ob er das schon mal durchgelesen hat. Ich schätze eher mal nein bei den meisten. Das ist das erste Buch der Chroniker. Die ersten 11 Kapitel enthalten nur Namen. Habt ihr das mal versucht durchzulesen? Es ist sehr mühsam. Die sind nämlich also hebräische Namen, die sehr schwer auszusprechen sind. Wenn man es vorlesen soll, scheitert man irgendwann. Da müsste man schon Rundfunksprecherin sein, wenn man die ohne Stocken vorlesen würde. Ich kann es nicht. Lauter hebräische Namen. Und der zeugte den, dessen Mutter war, hieß sowieso der Sohn, der zeugte dann wieder den und den. Und dann geht es die ganzen Geschlechtsregister von Alpha bis Omega. Ich habe gedacht, naja, also für diese 11 Kapitel trifft das doch sicher nicht zu, dass die von Jesus zeugen. Das habe ich so lange gedacht, bis ich mal so ein kleines Buch in die Hand drückte. Lobgesänge biblischer Namen hieß das. Da hat sich also jemand, der sehr gut Hebräisch konnte, beigemacht, hat erstmal die Namen alle ins Deutsche übersetzt. Und dabei ist ihm etwas ganz Eigenartiges aufgefallen. Die Anreihung dieser Namen ergibt Psalmen. Ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe es nachgeprüft, nachvollzogen. Psalmen. Alle Lob Gottes und Preis seiner Barmherzigkeit. Das ist unglaublich. Ich dachte, also auch versteckt unter diesen Namen. Man muss ja schon forschen in der Schrift, sonst kriegt man das nie raus. Ne? Oder muss ein Buch in die Hand kriegen, wo jemand anders geforscht hat. Das ist natürlich dann einfacher. Ich habe mich so gefreut. Ob es die Psalmen sind, ob es das Buch der Sprüche ist. Oder neulich hatten wir es mit dem Prediger, an sich auch ein bisschen tristes Buch, ne? Alles ist eitel so. Ne? Aber überall finden wir diese wunderbare Person Jesus angedeutet, vorhergesagt, beschrieben, in bildhafter Weise oftmals. Denk ans Passahlamm. Jesus, das Lamm. Oder das 3. Mose 16 steht, dass der Jom Kippur, der große Versöhnungstag mit dem Sündenbock. Erinnert ihr euch? Da wird die Sünde des Volkes, er soll die Sünde des Volkes auf den Bock, auf den Ziegenbock bekennen. Ich kann mir vorstellen, das war eine schreckliche Situation. Da in diesem Heiligen, in seinem Ornat nicht war. Und dann legt er die Hände auf den Ziegenbock. Wir haben betrogen. Wir haben gelogen. Die ganzen Sünden wurden da einzeln bekannt. Das muss eine lange Prozedur gewesen sein. Denn das Register ist ja lang. Ne? Und dann wurde ein Mann ausgesucht, ein reiner Mann, also einer, der sich geheiligt hatte für Gott. Der wurde ausgesucht, der schickte diesen Bock in die Wüste und zum Schluss gab er ihm Klaps, denke ich mal. Weiß ich, mit dem Klaps steht in der Bibel. Nicht wahr? Und dann verschwand der Bock in der Wüste und kam nie wieder. Und die Sünde des Volkes lag symbolisch auf ihm. War ja nur ein Hinweis auf Jesus, der wirkliche Sündenbock geworden ist. Aber das Volk wurde von der Sünde getrennt. Die Sünde war da in der Wüste, mitsamt dem Bock. Da kam ein Schakal und eine Hyäne, was gab es da alles, ne? Und dann war die Sünde dem Nahrungskreislauf zugeführt. Das war das Bild, so war das gedacht als Bild. Damit wir verstehen können. Gott hat uns durch unseren Herrn Jesus von unserer Sünde getrennt. Wenn Gott dich sieht, sieht er nicht mehr die Sünde, die ist auf Jesus. Auch zweifacht, bei uns und bei ihm, sondern nicht mehr bei uns, sondern bei ihm. Wir sind frei. Ist das nicht schön? Das bezeugt uns die Bibel in Hunderten von Bildern und von Prophetenworten. Denk an Jesaja 53, so wunderbare. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Immer wieder geht es von Jesus. Das ist das große Zentralthema der Bibel. Bis hin zu siehe, ich komme. Ich komme bald. In der Offenbarung. Immer wieder geht es um dieses eine große Thema. Jesus. Und deswegen ist Jesus' Name denen, die Gottes Wort lieb haben, sehr vertraut. Und ich wünsche, dass er uns allen immer vertrauter werde. So wie es der Terstegen mal singt, O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrückt ein, dass deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn geprägt sein. In Wort und Werk und allen Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Schön, ne? Das ist ein Gebet, ne? Dass man in uns Jesus sehen kann. Die Leute uns auf der Straße sehen. Ich kenne so Menschen. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, nach dem Krieg, waren wir so Flüchtlingselend, wohnten auf so einem kleinen Dorf. Das einzige Lichtblick, den ich hatte, Schule gab es zu Anfang noch nicht, das musste erst alles wieder in Gang kommen, alles zerbombt. Einziger Lichtblick, da kam ein Bruder Bär, so hieß der Bär mit Nachnamen. Den nannten wir alle Bruder Bär. Der kam da mit dem Zug, der fuhr dann schon wieder, wir holten ihn ab. Und dann hat er so eine kleine Hausversammlung, da hat er uns Herrn Jesus verkündigt. Und ich als 10-jähriger Junge habe ich immer gedrängelt, wenn er aus dem Zug stieg, bin ich zu ihm hingelaufen und habe ihm versucht, die Tasche abnehmen zu dürfen. Die Tasche wollte ich tragen. Wisst ihr warum? Bei dem war das so gut. Der war so gütig und so freundlich und hatte immer einen Trost und immer, wir waren ja sehr traurig damals, sehr kaputt und verhungert und ich hatte damals Hungertyphus gehabt, gerade nicht und war eine schlimme Zeit, böse Zeit. Aber der war so gütig und so freundlich und ich dachte, wenn ich so neben ihm herging, genauso musste er Jesus gewesen sein. Und in der Predigt, das waren gewaltige Predigten. Wenn er dann aufgehört hat zu predigen, dann konnte er mich in den Arm nehmen und so einen 10-jährigen, halb verhungerten Bengel. Und das hat mir so gut getan. Jesus, versteht ihr? Ach, wenn wir doch da, wo wir sind, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, solche, Paulus sagt mal Brief Christi, ne? Solche Menschen wären, an denen man diesen Jesus sehen kann, mehr. Und das geschieht dadurch, dass wir mit ihm umgehen. Da heißt es doch in 2. Korinther 3, Vers 18, wir aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Schwestern und Brüder, wie können wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen? Nimm die Bibel. Lies. Aber lies nicht so, wie ich es viele Jahre gemacht habe. Bibellese, da steht in meiner Bibellese, Lukas 4, Vers 1 bis 11. Lukas 4, Vers 1 bis 11, runtergelesen, zugeklappt, tschüss. Ne? So nicht, sondern betend, bedenkend. Ich sage jetzt ein Wort, das bei Christen ein bisschen verschrien ist, das heißt meditierend. Es gibt auch eine Meditation, die angebracht ist. Nachdenken. Kannst ruhig mal heulen dabei, vor Freude. Ne, zum Heulen, da reizt es immer nicht. Ne? Da bin ich zu cool, du. Indianerjungs weinen doch nicht. Du, aber wenn wir so richtig ergriffen sind, so richtig, könnte ich auch beim Fernsehfilm heulen, oder? Aber wenn du die Liebe Gottes in Christus siehst, wenn du siehst, was er für uns getan hat, wenn du die unendliche Geduld siehst mit uns Schlawinern, die wir so viel Undankbarkeit erwiesen haben, dann nicht, ne? Dann geht das kalt runter, ne? Nee. Da hast du ruhig. Du musst dich traurig sein, wenn du nicht heulen kannst. Macht nichts. Dranbleiben. Es kommt. Ich meine nicht, dass das Heulen ein Selbstwert ist, bestimmt nicht. Aber das Anschauen seiner Herrlichkeit, das ist der Selbstwert. Und dadurch werden wir verwandelt. Immer mehr so wie er. Und das ist erstrebenswert. Du, wir können ganz Iserlohn mit so einem Stapel von Flyer, christlichen Flyers eindecken. Glaubst du das? Da wird das Ordnungsamt, die städtische Müllabfuhr seufzen, aber bekehren tut sich keiner. Wenn wir nicht Menschen sind, in denen man Jesus sehen kann. Einer der Gründe, eines der Themen, warum Gott uns sein Wort gegeben hat, dass wir seine Herrlichkeit betrachten können, umgestaltet zu werden, sein Bild. Lass uns beten. Vater, und so preisen wir dich und danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir umgestaltet werden können in das Bild Jesu, mehr und mehr ihm ähnlich werden. Preis und Dank und Anbetung sei dir für dein Wort. Schenk uns durch deinen Geist, dass wir dieses Wort noch mehr schätzen lernen als je zuvor. Schenk uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir bereit werden, diesem Wort dankbar und froh und gerne zu folgen. Amen. Wenn ihr ganz gut aufgepasst habt, ich höre jetzt auf, das ist das Letzte, dann habt ihr gemerkt, dass ich eigentlich zum Thema noch gar nicht so viel gesagt habe. Das Thema hieß, woher wissen wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Oder vielleicht habe ich schon ganz viel gesagt. Wenn ihr etwas von dem mitgenommen habt, wie kostbar Gottes Wort uns sein kann. Wenn es nur bla bla wäre, wird es uns nicht kostbar sein. Aber wenn Gott will und wir leben, werden wir heute Nachmittag und heute Abend, dann geht es direkt ans Thema. Woher wissen wir? Was sagt die Bibel über sich selbst? Das ist zum Beispiel so ein Thema, nicht? Ist auch eine Frage. Wie bezeichnet die Bibel sich selbst? Oder ich habe es vorhin angedeutet, was ist eigentlich mit den naturwissenschaftlichen Aussagen? Eine Frage, ne? Vielleicht sagst du, naja, die ja nicht, ne? Komm wieder, dann wirst du es hören.